Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dylan Ila kam rennend zur Welt. Er strampelte und schlängelte sich durch die Schwangerschaft seiner Mutter, trat ihrem Bauch die Hölle aus dem Leib. Er war ein Junge in ständiger Bewegung. Sogar im Schlaf bewegte er sich. Kaum konnte er krabbeln, kletterte er. Als seine Eltern Ashley Brown und Jason Ila in ihr Wohnzimmer in einem graugrünen Haus in Bible Hill in der Nähe von Truro, Nova Scotia kamen, fanden sie ihn auf dem Fensterbrett hocken und nach dem Sims darüber greifen. Als sie Dylan aus dem Krankenhaus nach Hause brachten, schliefen sie zu dritt zusammengerollt auf der Couch im Wohnzimmer. Nach seinem dritten Geburtstag stand er immer noch nachts auf, um zu seinen Eltern in das Bett zu krabbeln. Dylan hatte helle, runde, rosige Wangen und verfilztes braunes Haar, wenn es nicht gerade kurz geschnitten war. Er hatte ein haselnussbraunes Auge und eines, das halb haselnussbraun und halb blau war. Die einzigen Worte, die er sagen konnte, waren Mama und Papa, aber er fand andere Wege zu sprechen. Er hatte sich angewöhnt, seine Hand in die seines Vaters zu legen und ihn mit einem sanften Ruck durch das Haus zu führen. In den Wochen nach seinem dritten Geburtstag im April 2020 war die Stimmung in der grün-grauen Doppelhaushälfte der Familie angespannt. Die Stadt war wegen der Pandemie abgeriegelt. Ashley und Jason hatten beide ihre Arbeit verloren. Das Geld war knapper als sonst. Sie hatten ständig Streit mit den Nachbarn. Jason sagt, sie behaupten, er würde ihr Haus mit den Eiern bewerfen. Lily, Ashleys 12-jährige Tochter aus einer früheren Beziehung, wurde von der Schule genommen, was bedeutete, dass sie den ganzen Tag zu Hause war. Und Dylan war eben Dylan. Er lief lächelnd durch das Haus, so wie immer. Drei Viertel von Nova Scotia sind von knorrigen Tannen, Fichten und Kiefern bedeckt. Dort existiert eine Vegetation, die so wild und so dicht ist, dass die Provinz jahrelang den Titel Hauptstadt der Verlorenen in Nordamerika trug. Truro liegt an der äußersten Spitze eines Meerarmes der Corpquid Bay, die ihrerseits ein Ausläufer der Bay of Fundy ist, einem Gewässer mit einem der höchsten Tidenhub der Welt und einem der größten Fossilienarchive dieses Planeten. 300 Millionen Jahre Leben sind in der Klippe der Küste eingraviert. Die Stadt ist vor allem als Sitz einer der ältesten Unterwäschefabriken der Welt bekannt. Es ist ein ruhiger, ländlicher Ort, der außer ein paar herumlaufenden Rinder wenig Aufregendes zu bieten hat. In den ersten Monaten der Pandemie nutzte die 32-jährige Ashley die App TikTok, die überall in den sozialen Medien gesehen wurde. Es war eine Art Fluchtweg von ihr. Wenn sie Zeit hatte, lud sie einen Clip nach dem anderen hoch. Sie postete ein Video, in dem sie sich im Kapuzenpullover und Baseballmütze zu einem Nelly-Song vor einem roten Hintergrund wiegte. In einem anderen bläst sie zu dem Trap-Hit What's Poppin' Rauchschwaden aus einem Joint in die Kamera. I'm gonna get you high today, sagte sie in einem dritten Clip. In einem weiteren Clip sitzt Dylan neben ihr und grinst breit. Hast du schon mal jemanden angeschaut? Ihre Lippen synchronisieren zu diesem Meme. Und gedacht, dieser Typ wird der Grund sein, warum ich in den Knast komme. An einem Nachmittag im April stand sie in der Küche und zog das Telefon zu sich heran. Der braune Pony fiel ihr auf die Stirn. Ein TikTok-Filter namens Euphoric Makeup ließ ihre Augen tief violett schimmern und ihre Wangenknochen deutlich hervortreten. In den Jahren seit der Veröffentlichung des Disney-Films Frozen, zu Deutsch die Eiskönigin, hatten mehr als 100.000 Menschen an einem beliebten, wenn auch unheimlichen Trend teilgenommen. Dieser hatte seinen Weg zu TikTok gefunden. Es war eine Parodie des Filmsongs Do You Wanna Build a Snowman? Ashley begann mitzusingen. Ich entschuldige mich hiermit für meine Gesangskünste.
Hilfst du mir, eine Leiche zu verstecken?
Fragte ihre hohe Stimme.
Komm schon, wir können nicht zögern. Jemand kann ihn auf dem Boden sehen. Bring ihn zur Tür hinaus, bevor er verfault.
Sie lud das Video hoch, ein paar ihrer Follower mochten es, und sie kehrte zu einem normalen Tag zurück. Aus Wochen wurden Monate des Durcheinanders der Pandemie. Frühstück, Töpfchenzeit, Spielzeit, Märchenstunde. Die Welt von Ashley und Jason wurde kleiner und drehte sich immer mehr um Lily und Dylan. Dylan war ein Kind, das Freude suchte. Er liebte den Regen. Eines Nachmittags stand er in seinem gefleckten grünen Parker vor der Tür und das flauschige Fellfutter seiner Kapuze verfilzte im Sturm. Er legte den Kopf in den Nacken und streckte die Zunge so weit wie möglich heraus. Der Regen prasselte auf seine Wange, als er die Tropfen aufleckte, und sein Gesicht strahlte vor Freude. Jason hielt den Moment auf Video fest, ohne zu wissen, dass dieses Gesicht seines Sohnes auf dem Bild bald in der ganzen Welt zu sehen sein würde. Ashley ist mit Autos aufgewachsen. Ihr Vater, Norman Brown, betreibt noch immer eine Autowerkstatt in seiner Garage, etwa 10 Autominuten westlich der zweispurigen Autobahn, die sich durch diesen Teil von Colchester County schlängelt. Norman nahm früher an Dragster-Rennen teil, bevor er seine Monte Carlo verkaufte und es in sein eigenes Schlammauto baute. Stattdessen nahm er ihn und seine Tochter zu Rallyes mit. Es war nur folgerichtig, dass Ashley bei dem Hyundai-Händler, der nur eine Meile von ihrem Zuhause in Bayville entfernt ist, Arbeit als Mechanikerin fand. Jason wuchs in der Nähe von Truro auf, in Masstown, einem Bauernhof mit etwa 150 Einwohnern. Mit Anfang 20 ging er in den Westen, weil er dachte, er könnte auf einer Ölplattform arbeiten. Als das nicht klappte, kehrte er nach Hause zurück. Eines Abends traf er Ashley bei einem Freund. Er sah hart aus, mit einer tätowierten Spinne, die über seine rechte Hand krabbelte. Sie mochte seine freundlichen, haselnussbraunen Augen mit den Fältchen in den Winkeln. Sie mochte sein lautes Lachen und seine kräftige Statur. Sie begannen zusammen auf Partys zu gehen und schließlich zusammen zu leben. Ashleys Familie mochte ihn nicht besonders. Er war laut und grob, sie dachten, er hätte einen schlechten Einfluss auf ihre Tochter. Ihr Vater war der Meinung, dass es Jason wegen seines Temperamentes schwer fiel, einen Job zu finden. Jason behauptet, dass dies nie der Fall war und das Paar versuchte, sich mit Drogen zu beschäftigen. Jason wurde einmal wegen Ladendiebstahls an einer Tankstelle und ein anderes Mal in einem Spirituosengeschäft verhaftet. Ashley wurde ebenfalls angeklagt. Die Polizei warf dem Paar Betrug vor und dass sie die Regierung um mehr als 55.000 kanadische Dollar betrogen hätte, indem sie Sozialhilfe beantragten, auf die sie keinen Anspruch hatten. Die Anklage wurde später jedoch fallen gelassen. Sie waren nicht perfekt, aber sie waren eine Familie. Jason hatte sich seit Jahren ein eigenes Kind gewünscht. Er war Lillys Stiefvater, aber er wollte unbedingt ein weiteres Kind. Für Ashley schien es nie der richtige Zeitpunkt zu sein. Als sie jedoch 29 Jahre alt war, begannen sich die Dinge zu ändern. Sie hatte einen festen Job und sie feierten nicht mehr so viel wie früher. Auch Jason arbeitete Vollzeit und lieferte Wasserflaschen für die Fabrik in Canadian Springs aus. Ashley sagte, dass sogar ihre Mutter, Dorothy Dorf Parsons, die mit Alkoholismus zu kämpfen hatte, jetzt trocken sei. Als er sie erneut nach einem Kind fragte, sagte sie ja. 9 Monate später kam Dylan zur Welt. An einem Morgen im Mai 2020 versuchte Ashley, einen kühlen Kopf zu bewahren. Die Pandemie zog sich hin. Sie war erschöpft. Draußen, erzählte Jason, hämmerte der Nachbarsjunge an die Fenster. Er war wütend über die Eierschalen und wollte einen Streit anzetteln. Jason wachte wütend auf. Ashley kann sich nicht mehr genau erinnern, warum, aber die Situation eskalierte schnell und sie schlug ihn. Jason sprang aus dem Bett und alle schrien um ihn herum. Er sagte, er würde sie umbringen. Er schnappte sich ihr Handy und zertrümmerte es auf den Fließboden in der Küche. Jemand aus der Nachbarschaft rief die Polizei. Ashley wurde wegen Körperverletzung angeklagt, Jason wegen Bedrohung und Unfug. Beide wurden glücklicherweise mit der Auflage freigelassen, später im Sommer vor Gericht zu erscheinen. Die Anklage wurde zurückgezogen, nachdem die beiden an einem Gerichtsberatungsprogramm teilgenommen hatten. In der Zwischenzeit verhängte ein Richter ein Kontaktverbot gegen die beiden. Jason lebte tagelang bei seinen Eltern, die nur 15 Minuten mit Auto entfernt wohnten, während Ashley, Dylan und Lily zu Hause betreute. Die Mütter des Paares fungierten als Vermittler und brachten Dylan zwischen den Häusern hin und her. Jason achtete darauf, Dylan fast jeden Tag zu sehen. Er war ein hingebungsvoller Vater. Doch die Situation führte auch zu Spannungen. Jason mochte es nicht, dass die Mutter seiner Frau bei der Betreuung seines Sohnes half, auch wenn sie ihn nur in seinem Haus in Bible Hill zurückbrachte. Er traute ihr nicht. Unter anderem, so sagte er, weil sie in der Vergangenheit immer wieder betrunken war. Eines Tages bemerkte er in seiner Aufregung erst, als ihr Auto schon weggefahren war, dass er vergessen hatte, Dylan einen Abschiedskuss zu geben. Am nächsten Morgen wachte Ashley in aller Frühe auf und fand Dylan zugedeckt neben sich. Sie kuschelten ein paar Minuten im Bett. Dann weckte sie ihren Sohn und ging mit ihm zum Coffee Stop am Ende der Straße. Sie bestellte ihm sein Lieblingsfrühstück. Einen glasierten Schokokuchen und wie immer aß er die Glasur oben ab, bevor er sich über den Rest hermachte. Sie nahm ihren Kaffee mit und machten sich auf den Weg nach Hause. Obwohl Ashley den Morgen mit Dylan genossen hatte, war sie müde. Es war lange her, dass sie ein Kind alleine erzogen hatte. Als sie eine SMS von ihrer Freundin Vanessa erhielt, die sie zu einem Kaffee einlud, war sie erleichtert. Sie brauchte eine Pause. Sie schickte ihrer Mutter eine Nachricht und fragte, ob sie eine Weile auf Dylan aufpassen könnte. Dann packte sie ihm eine Tasche, bestehend aus einem Pullover und einigen Snacks. Sie fuhr an den stillgelegten Fabriken von Truro vorbei und überquerte den Leper Brook. Der Wasserstand war ungewöhnlich hoch. Die Gegend, in der Ashleys Mutter lebte, wurde als die Slums von Truro beschrieben. Es ist ein Ort, an dem die Leute ihre Fenster mit Totenkopflaken verhängen und Bierflaschen im Bachbett versinken. Dorothys Haus, dessen Schindeln in einem gedämpften Graublau gestrichen sind, liegt die Straße hinunter von einem Rehabilitationszentrum und 450 Fuß vom Leper Brook entfernt. Das war ein Bach, der zur Mündung des Salmon Rivers und von dort auf die Bay of Fundy fließt. Dorothy hatte einen Welpen und der Hund war eines der wenigen Familienmitglieder, das mit Dylan mithalten und sich an seine Fersen haften konnte. Sie hatte Ashley erzählt, dass sie mit den beiden in ihrem Garten spielen wollte, der mit einem Picknicktisch und einem Gefrierschrank ausgestattet war und auf die Sackgasse Elizabeth Street hinausging. Ashley scherzte, sie solle ihn besser an die Leine nehmen und den Hund auch. Dylan ist ein Läufer, er braucht einfach eine. Gegen 11 Uhr fuhr Ashley aus der Einfahrt, um ihre Freundin zu treffen. Wie die Sedimente, die die Ufer eines Flusses säumen, baut sich die Tragödie in Schichten auf. Eine Reihe kleiner, unscheinbarer Entscheidungen, die erst durch die Wucht ihrer katastrophalen Folgen deutlich werden. Um 13.15 Uhr waren Dorothy und Dylan im Garten. Dorothy drehte sich um ihren Welpen an die Leine zu nehmen, und nachdem sie sich wieder umdrehte, konnte sie ihren Enkel nicht mehr finden. Sie rannte die Straße auf und ab, rief nach ihm. Ihre Rufe wurden zu Schreien und sie flehte ihren Nachbarn an, die Polizei zu rufen. Nur 4 Minuten später traf diese ein. Sie schwärmten aus, befragten die Anwohner und suchten in allen Ecken und Winkeln der Nachbarschaft nach Verstecken für ein verspieltes Kleinkind. Als Ashleys Vater vor der Tür stand, war er still. Sie hatte ihn nicht erwartet. Sie wusste direkt, dass etwas nicht in Ordnung war. »Steig ins Auto«, sagt er. Sie gehorchte und presste ihre schlanke Gestalt auf den Beifahrersitz des Wagens, wie sie es in ihrer Jugend so oft getan hatte. »Dylan ist verschwunden«, sagte er zu ihr, den Blick auf die Straße gerichtet. Den Rest der Fahrt saßen sie schweigend da, ein Vorbote der Ruhe, die kommen sollte. »Bis wir da sind, haben sie ihn sicherlich schon gefunden«, dachte sie sich. Feuerwehrleute und freiwillige Retter wurden gerufen und gingen bis zur Hüfte in den Bach hinein. 6 Stunden lang suchten sie das Gebiet ab, ohne etwas zu finden. Als ein freiwilliger Helfer einen von Dillons kleinen grauen Regenstiefeln aus einem verirrten Einkaufswagen zog, der im Lepperbach versunken war, sah es nicht gut aus. 1,5 Stunden später fand ein anderer Helfer den anderen Stiefel etwa 60 Fuß flussabwärts im Schlamm stecken. Tagelang suchten Ermittler der Polizei und freiwillige Retter an Land. Ein Pilot vor Ort zeichnete Dillons Namen in seine Flugroute am Himmel ein. In der ganzen Provinz legten Feuerwehrleute und Eltern ein paar Regenstiefel für Dillon auf die Straße. Sie waren das Leuchtfeuer der Hoffnung in der Nacht. In den Stunden nach Dillons Verschwinden begann sich eine Theorie zu entwickeln. Dillon war weggelaufen und hatte es bis zum Bach geschafft. Schwimmen konnte er noch nicht. Ein Tauchteam suchte das Flussbett von unten ab und machte mit einer Unterwasserkamera Aufnahmen, um später nach etwas zu suchen, das sie übersehen hatten. Ein Hubschrauber flog im Tiefflug über den Fluss, suchte nach Dillon und markierte interessante Stellen für die Suche am Boden. Am nächsten Tag schlossen sich immer mehr Einwohner von Truro der Suche an. Die Nachricht von Dillons Verschwinden verbreitete sich zuerst in der Provinz, dann im gesamten Land, schließlich auf dem ganzen Kontinent. Tausende von Internetdetektiven stürzten sich mit Tastatur und Neugier bewaffnet auf Facebook-Gruppen, die eingerichtet worden waren, um Details des Falles zu diskutieren. Noch am selben Tag startete ein Freund der Familie eine GoFundMe-Kampagne. Jason und Ashley wandten sich an Facebook, um Unterstützung zu erhalten. Sie nutzten Facebook, um Suchaktionen zu planen, Spenden zu sammeln und ihre Community auf dem Laufenden zu halten. Das Paar wusste, dass es auch wichtig war, Dillons Fotos zu verbreiten. Ein vermisstes Kind zieht die Mitfühlenden und Neugierigen unter uns in einen Bann. Menschen mit Rettungskomplexen und solche, die sich in den Albträumen dieser Eltern wiedererkennen. Es dauerte nicht lange, bis Dillon zum Symbol für eine Gruppe von Menschen wurde, die von Schmerz überwältigt waren und ihn nirgendwo unterbringen konnten. 2 Tage nach Dillons Verschwinden waren Jason und Ashley verzweifelt. Es kam ihnen so real vor. Ihr Sohn war immer noch nicht gefunden worden. An jenem Tag erhielt Ashley eine Nachricht von ihrer Schwägerin. Du solltest nicht auf Facebook gehen. Doch es war zu spät. Ashley hatte bereits eine Flut von Nachrichten von Fremden erhalten, die sie beschuldigten, ihren eigenen Sohn getötet zu haben. Ein Internetdetektiv hatte ihre TikTok-Seite entdeckt und die Videos, die sie gedreht hatte, auf Facebook gepostet. 48 Stunden nach dem Verschwinden ihres Sohnes erklärte der Online-Detektiv sie zur verdächtigen Nummer 1. Fälle vermisster Personen zogen Hellseher und Besessene an und ein Medium namens Jada Broke, die angibt, in der Nähe von New York zu leben, beteiligte sich an den Diskussionen in einer der Facebook-Gruppen, die gegründet wurden, um das Verhalten von Ashley und Jason zu analysieren. In einem Facebook-Live-Post beschrieb sie Visionen, die sie von dem Jungen gesehen hatte. Sie erzählte ihren Followern, dass ein Familienmitglied von Dillon sie angerufen und um Hilfe gebeten habe.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bald stellte sie Theorien zu diesem Fall auf und behauptete, dass die Informationen von Anwohnern stammten. Brooke erwähnte auch Ashley und Dorothy, weigerte sich aber, ihre Namen zu nennen. Die Familie ist dafür bekannt, schwarze Magie zu praktizieren. Dann fügte sie hinzu. Als jemand, der selbst mit Magie zu tun hat und Rituale durchführt, glaube ich, dass Dillon am rosa Skorpion Vollmond Satan geopfert wurde. Ich glaube, sie dachten, sie würden etwas Gutes tun. Ein Teil von mir glaubt, dass das der Grund ist, warum die Mutter und die Großmutter keine Reue zeigen. Was sie getan haben, ist einfach der Mord an einem Kind. In einer anderen Gruppe wurde Ashley kritisiert, weil sie sich einen neuen Haarschnitt zugelegt hatte.
War das ein neues Nasenpiercing? Fragten sie sich. Es scheint, als würde sie mit der Zeit immer besser aussehen, schrieb Zoe Jackson. Dieser ganze Mist wäre das geringste meiner Probleme mit einem vermissten Baby.
Ein anderes Mitglied antwortete:
Diese Teufin schauft in ihre eigenen Gräber. Kauft weiter. Ihre Zeit ist längst gekommen.
In einem anderen Beitrag machen sie sich über Jasons Suchverluste lustig.
Er lauert doch nur im Gebüsch.
Sie beschimpften ihn sogar, weil er schlief.
Ich würde ununterbrochen suchen, bis meine Füße bluten, wenn mein Kind verschwinden würde.
Die Hetze griff auf das wirkliche Leben über. Leute standen vor ihrem Haus in Bible Hill und fotografierten sie oder folgten ihr mit dem Auto. Jemand im örtlichen Krankenhaus sah sich die Krankenakten von Ashley, Lily und Dylan an. Ein klarer Verstoß gegen den Datenschutz. Als Jason und Ashley im Hollywell Park von Bible Hill eine Gedenkstätte für Dylan errichteten, eine Decke mit Teddybären, eine Spielzeugangel und die allerersten Regenstiefel des Jungen, die an einem Baum hingen, rissen Anwohner die Decke auseinander und gruben ein Loch darunter, um nach Knochen zu suchen. Später in der Woche heizte Jada Broke die Stimmung in einem Video an, das inzwischen zehntausende Male angeklickt wurde. Sie habe mit einem Mitglied von Dylans Familie gesprochen, sagte sie, der auf unserer Seite war und zustimmte, dass etwas nicht stimmte.
Ich hatte eine Vision davon, wie eine Treppe hinuntergestoßen wurde. Dies wurde mir bestätigt, sagte sie dem Publikum, ohne einen Beweis zu liefern. Sie behauptete, sie habe eine Vision von einem flachen Grab zwischen zwei Bäumen gehabt, 5 oder 6 Fuß voneinander entfernt, auf einem Grundstück, auf dem auch ein rot-weißer Lastwagen stand. Dies führte eine Einwohnerin von Truro namens Dawn zu einem Feld, auf dem ein rot-weißer Pferdeanhänger stand. Davon inspiriert brach eine Gruppe von Einheimischen in den Anhänger ein. Sie fanden einen Haufen trockenes Heu, das Broke als verdächtig bezeichnete, weil es keinen Schimmel aufwies. Triumphierend wies Broke darauf hin, dass der Anhänger, der vor einer Baumgruppe stand, der Beweis dafür war, dass ihre Visionen richtig waren.
Wenn ich in der Gruppe eine Weile schweigsam bin, dann denken Sie bitte daran, dass ich selbst 6 Kinder habe und 4 zu Hause unterrichte. Ich bin eine sehr engagierte Mutter. Meine Kinder werden nicht vermisst, verstehen Sie?
Die Beschimpfungen gingen über die Vorwürfe gegen die Erziehung des Paares hinaus. Jason erhielt betrügerische Lösegeldforderungen von Online-Treuen. Eine davon enthielt ein manipuliertes Bild von Dylans Gesicht mit blauen Flecken über dem rechten Auge und einer tiefen Wunde an der Lippe.
Sie müssen 3 Bitcoins überweisen, hieß es in der Nachricht. Innerhalb von 72 Stunden.
Der Absender, ein Facebook-Account mit dem Namen Brett, teilte Jason mit, dass er seinen Sohn freilassen würde, sobald die Überweisung erfolgt sei. Andernfalls würde er ihn nie wiedersehen.
Du hast 3 Tage, um Dylans Leben zu retten, schrieb er.
Nach 6 Tagen ohne neue Beweise, keine Fußabdrücke, keine Trümmer, keine glaubwürdigen Sichtungen, gab die Polizei die Suche auf. Sie fanden nichts weiter als Regenstiefel. Doch Jason gab nicht auf. Tag für Tag durchkämmte er das Bachbett und rief Dutzende Einheimische zur Hilfe. Auf der GoFundMe-Seite kamen rund $12,500 für die Familie zusammen. Ashley und Jason setzten eine neue Belohnung für jeden Hinweis aus. Jason verteilte Anstecknadeln, ein blaues und ein grünes Band, die ineinander verschlungen waren. Er verschenkte Schlüsselanhänger mit dem Gesicht seines Sohnes. Er bestellte Autoaufkleber, auf denen Dylan nach oben blickte und mit seinen ungleichen Augen den Himmel absuchte. In Kanada erhalten Eltern eine Entschädigung, wenn eines ihrer Kinder vermisst wird oder bei einem mutmaßlichen Verbrechen ums Leben kommt. Da die örtliche Polizei den Vorfall nicht als Verbrechen einstufte, waren Ashley und Jason nicht anspruchsberechtigt.
Niemand gibt dir eine Broschüre darüber, wie du die Mutter eines vermissten Kindes sein kannst, sagt Ashley.
Im Oktober, als die Abriegelung der Provinz aufgehoben und das Autohaus wieder voll geöffnet wurde, kehrte sie an ihren Arbeitsplatz zurück. Monatelang untersuchten die Mitglieder der Facebook-Gruppe die spärlichen Hinweise in dem Fall und zogen an den Details wie an einen Kaugummi. Es war ein schwindelerregendes, dystopisches Labyrinth aus Gerüchten und Spekulationen. Die Theorien tobten. Für viele passte die Geschichte der Großmutter nicht zusammen. Andere glaubten, sie wollte ihre Tochter decken. dass die Familie auf einer GoFundMe-Seite Geld sammelte, bedeutete, dass sie Dylan losgeworden war, weil sie das Geld brauchte. Für Alkohol, Drogen oder sogar beides. Zu einem bestimmten Zeitpunkt hatte die Gruppe mehr als 23.000 Mitglieder. So viele wie die gesamte Bevölkerung von Truro. Von Dorothys Haus bis zu dem Bachbett, in dem Dylans erster Regenstiefel gefunden wurde, sind es nur wenige Minuten und das in zügigem Tempo. Ungezäuntes Land führt hinunter bis zum Wasser. Verwelkte Baumwurzeln und verfilztes Gras bilden Rastplätze am Ufer. Dylans zweiter Stiefel wurde in einem Geröllloch unter der Wasseroberfläche gefunden. 60 Fuß vom ersten entfernt, kurz vor der Gabelung, wo der Leper Brook in den Salmon River mündet. Hinter der Gabelung schlängelt sich der Fluss Kilometer weiter, vorbei an Überschwemmungsgebieten und Ziegelschornsteinen, über Wasserfälle und unter Stahlbrücken hindurch. Während die meisten Flüsse in eine Richtung fließen, ist der Salmon ein Gezeitenfluss, das heißt, er fließt in zwei Richtungen. Jeden Tag stieg die Flut 1 bis 3 Meter hohen Wellen den Fluss hinauf, direkt in die Stadt hinein und dann wieder hinaus. Das Wasser, eine Mischung aus Schlick und Ton, ist bis zu der Mündung in die Bucht schokoladenbraun. Die Bay of Fundy ist ein Trichter voller Wildheit. Von oben betrachtet ist sie eine Senke im Sandstein der kanadischen Ostküste, die von den Provinzen Nova Scotia und New Brunswick sowie dem Bundesstaat Maine begrenzt wird. Ruhe ist hier Mangelware. Die meisten Meere haben einen durchschnittlichen Tidenhub von 3 Fuß. Im Fundy beträgt der Unterschied 53 Fuß. Man stelle sich dafür die Kraft der stampfenden Hufe von 24 Millionen Pferden vor, und doch sind die Gezeiten in Fundy stärker. Das Such- und Rettungsteam befestigte einen Funkpeilsender an einer Puppe, die etwa so groß und schwer war wie Dylan. Sie ließ sie dann in den Leper Brook fallen, um sie zu verfolgen, während sie in tiefen, unsichtbaren Taschen unter Wasser verschwand. Es dauerte weniger als 1 Stunde, bis die Puppe von den starken Gezeiten mitgerissen wurde. »Die Natur hat von Anfang an gegen Dylan gearbeitet«, sagte Tom Fitzpatrick, der Leiter des Teams, das die Suche vor Ort leitete. Die Ufer des Bachs waren so angeschwollen, dass die Strömung ausgewachsene Männer von den Füßen riss. Fitzpatricks Team verbrachte nahezu 6000 Stunden mit der Suche nach Dylan und sprach mit Fischern, Strandbesuchern und Gezeitenexperten, um besser verstehen zu können, womit sie es zu tun hatten. Sie suchten Rennstrecken, Kiesgruben und Käsefabriken ab, überall dort, wo es einen Hinweis oder eine mögliche Sichtung gab. Fitzpatrick ist wachsam und hält aus dem Autofenster Ausschau nach Aasfressern oder unförmigen Lehmklumpen, wenn er täglich den Fluss überquert. 4 seiner Mitarbeiter haben das Team verlassen, weil sie die unbeantworteten Fragen, die der Fall immer noch aufwirft, nicht mehr ertragen können. »Habe ich ihn übersehen? Habe ich etwas anderes übersehen?«, fragte Fitzpatrick sich. »Es ist eine schwere Last, die ich mit nach Hause nehmen muss.« Fitzpatrick ist zuversichtlich, dass er weiß, was an diesem Tag passiert ist. »Wir glauben, dass das Kind im Garten war und seine Großmutter abgelenkt wurde. Wir sind nicht sicher, durch was und wie lange. Wir glauben, dass das Kind über die Ecke des Gartens hinter dem Nachbarhaus hinausging. Es gibt einen Weg, der hinunter zum Bach führt, und direkt darunter gibt es eine Art Stau«, sagt er und hält inne. »Etwa 50 Fuß weiter unten im Wasser haben wir den ersten Stiefel gefunden.« Er bringt es nicht über sich, genau zu sagen, dass der Junge von den Gezeiten erfasst wurde, die so stark sind und so viel Schlamm mit sich bringen, dass es unter Wasser unmöglich war, etwas zu sehen. Ashley saß im Schneidersitz in ihrem schummrigen Wohnzimmer und faltete saubere, weiße Papierquadrate zu Origami-Formen. Auf die Quadrate hatte sie mit Filzstift Wörter wie Hoffnung und Stärke geschrieben. Der Raum liegt irgendwo zwischen Zeitkapsel und Schrein. Dylans Regenstiefel standen auf einem hölzernen Bücherregal. Vermisstposter tapezierten die Fenster. An den Wänden hingen Kunstwerke von Menschen aus allen Teilen des Kontinents, die an Dylan erinnern, wie Dylans Liste mit Dingen, die er jeden Tag tun sollte. Zähne putzen, Zeit zum Lernen, Zeit mit Lilly, Zeit für das Mittagessen. Seit Dylans Verschwinden hat sich Ashley in sich selbst zurückgezogen und sich von Freunden und Familie entfernt, die sich in diesem Jahr nicht mehr bei ihr blicken ließen. Sie meidet jetzt ihren alten Lebensmittelladen, misstrauische Blicke verfolgen sie durch die Gänge. Sie spricht nicht mehr mit ihrer Mutter, von der sie glaubt, dass sie sich nicht für ihre Rolle bei den Geschehnissen entschuldigt hatte. Sie spricht nur noch selten mit Jasons Familie, die, wie sie sagte, glaubte, dass sie etwas damit zu tun hatte, als sie die TikTok-Videos sah. Ende Mai stimmte April Morton zu, den Prozess beizulegen. Es ist ein gutes Gefühl, eine Sache loszulassen, sagt Ashley resigniert. Im Juli hat sich Tom Hurley ebenfalls angeschlossen. In der Zwischenzeit machen andere Facebook-Gruppen, die durch die beiden eben genannten Anwälte nicht geschlossen worden sind, immer weiter. Ashley und Jason könnten vor Gericht gehen, um Facebook zu zwingen, die Hintermänner der Konten preiszugeben und dann, wenn das Unternehmen die Daten herausgibt, eine Klage einreichen. Doch Ashley meinte, dass sie die Sache wahrscheinlich auf sich beruhen lassen müssen. Sie haben einfach nicht das Geld dazu. Sie haben bereits darüber gesprochen, einfach wegzugehen und woanders neu anzufangen. Wir wollen einfach verschwinden von hier, sagt Jason. Aber nicht, bevor wir Antworten bekommen. Sie haben über ein weiteres Kind gesprochen. Darüber, die Eileiterunterbindung rückgängig zu machen, die Ashley ein Jahr nach Dylans Geburt vornehmen ließ. Auf der einen Seite denkt man, dass man das vielleicht möchte und auf der anderen hat man das Gefühl, dass da etwas Falsches dran ist. Was wäre, wenn die beiden einen anderen Jungen bekämen, der Dylan ähnelt, aber gleichzeitig das Gefühl haben, dass er ersetzt wird, fragte Jason. Ashley fügte Folgendes hinzu. Es gibt Fälle, in denen Eltern ein anderes Kind bekommen, um das zu ersetzen, was verloren gegangen ist, und dieses Kind entspricht dann dem Standard eines Kindes, das fehlt. Wer kann das schon vergleichen, oder? Es wäre nicht fair, irgendwas vom alten Kind in das neue hinein zu interpretieren. Niemand gibt dir eine Broschüre darüber, wie du als Elternteil eines vermissten Kindes leben solltest. Wenn Jason in der Nacht aufwacht, dann nimmt er Züge von einem Joint, um wieder einzuschlafen. Wenn Ashley wieder aufwacht, dann macht sie sich gar nicht die Mühe, wieder einzuschlafen. Sie steht auf. Ein weiterer Morgen an einem endlosen Tag. Um 4 Uhr sitzt sie alleine am Küchentisch und trinkt im Dunkeln einen schwarzen Kaffee. Sobald ich wach bin, bin ich wach. Mein Verstand beginnt dann zu arbeiten. Jeden Morgen wacht man auf und es gibt wenigstens für ein paar Sekunden Ruhe. Ein paar Sekunden, in denen man vergisst. Doch dann trifft es dich wieder. Dann denkst du dir, das ist mein Leben. Die letzten Monate haben zu einer Enttäuschung geführt, die weder Ashley noch Jason für möglich gehalten hätten. Neue Tipps sind nicht länger eine Quelle der Begeisterung, sondern eine unvermeidliche Enttäuschung. Jason reichte beim Polizeipräsidenten eine Beschwerde ein, in der er behauptete, dass die Polizei bei ihren anfänglichen Ermittlungen und der Suche nach dem Kind fahrlässig gehandelt habe, weil sie keine Vermisstenmeldung verschickt habe. Seitdem treffen sich die Polizisten nur noch mit Ashley und auch nur dann, wenn neue Informationen auftauchen. Wenn Dylan der Sohn des Bürgermeisters oder des Polizeichefs wäre, sagte Jason später, würde diese Geschichte anders ausgehen. Dann wäre Dylan zu Hause. Die Polizei behauptet, dass Jason die Fakten aus dem Internet falsch interpretiert und lehnt einen weiteren Kommentar unter Hinweis auf den offenen Vermisstenanfall ab. Das Paar engagierte den Privatdetektiv Dave Worrell. Er teilte den Eltern mit, was Jason zu diesem Zeitpunkt bereits glaubte. Er glaubte, dass die Zeitlinie von Dylans Großmutter nicht stimmte und weiter untersucht werden könnte. Dorothy sagte, sie habe einen Lügendetektortest bei der Polizei bestanden. Sie können so viel untersuchen, wie sie wollen, fügt sie hinzu. Ich habe nichts zu verbergen. Ein paar Tage später, an einem frühen Samstagmorgen, steigen Jason, Ashley und Jasons Zwillingsbruder, Justin, in ihren weißen Geländewagen und fahren durch Bible Hill, Truro und Mastown in Richtung der vertrauten Küste. Der Morgen ist neblig grau. Sie fahren an gewundenen Einfahrten vorbei, an denen wachsame Scheunenkatzen die Nachbarschaft bewachen. Der Kies verwandelt sich in Sand und sie halten auf einen provisorischen Parkplatz vor den sanften Dünen von Foundy an. Jason holt seine Ausrüstung aus dem Kofferraum. Neon-orange Westen. Eine Aktentasche mit der Drohne, mit der er die Küste auf- und abfliegen wird. Sie fahren an orangenen Klebeband vorbei, das an Zedernzweigen und Treibholzstücken befestigt ist. Markierungen von einem anderen Paar, das manchmal nach Dylan sucht. Jason hat Monate damit verbracht, Menschen um Hilfe zu bitten und Tausende von Fotos zu durchsuchen, um so kleinen Spuren wie möglich, wie etwa den Fleck auf Dylans Jacke, zu finden. Obwohl er glaubt, dass sein Sohn noch leben könnte, sogar muss. Er glaubt, dass ihn jemand an jenem Tag aus dem Garten geholt hat und verschwunden ist, führen die einzigen Spuren in diesem Fall zum Wasser. Jemand von Wings of Mercy, einer Gruppe von Freiwilligen, die die Suche unterstützen, hatte Jason schon früh gewarnt, dass er vorsichtig sein müsse, da man sich bei der Suche leicht verirren könne. Doch keine Leiche bedeutet kein Tod. Es bedeutete Hoffnung. Hoffnung war seine Flamme. Er wird nächste Woche am selben Tag wieder herkommen. Das macht er jede Woche. Er geht am Flussufer und an der Bucht spazieren und kehrt dann nach Hause zurück, um die Fotos in einer Facebook-Gruppe zu posten, die sich mit seiner aktuellen Suche beschäftigen. In der Hand hält er eine Mappe mit Bildern und Karten der Orte, an denen er schon war und die er für einen neuen Versuch in Betracht zog. Die Gezeitenkraft sorgt dafür, dass sich die Landschaft ständig verändert, sodass es sich lohnt, seine Schritte zurückzuverfolgen und im Leben nach etwas Menschlichem zu suchen. Jason geht unaufhörlich weiter. Er läuft am Ufer einer Bucht entlang. Eine Bucht, in der das Wasser nie klar sein wird.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.